Zum heutigen Thema. Ich predige aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, über die Verse 30 und 32. Da geht es darum, dass Jesus seinen Tod und sein Leiden, seine Wiederauferstehung ankündigt, explizit an seinen Jüngern. Und das hier ist mein dritter Predigt im Markus-Evangelium. Ich habe insgesamt vielleicht 6-7 Mal gepredigt und 3 Mal über Markus-Evangelium. Das heißt, wir sind schon seit einer Weile im Markus-Evangelium unterwegs mit Unterbrechungen. Und kurze Orientierung, wir werden gleich Kapitel 9 lesen. Und wir haben damit angefangen, Kapitel 1 bis Kapitel 8 geht es um Jesu Wirken in Galiläa. Jesus hat in diesen ersten Kapiteln sehr viele Wunder getan, sehr viel Menschen gelehrt, sehr viel unter den Heiden gewirkt. Und insbesondere findet das Ganze in Galiläa statt, insbesondere um See Genezareth herum. Und jetzt kommt ein Cut. Ab Kapitel 8 geht es um Belehrung der Jünger. Für Jesus war es ganz, ganz wichtig, seine Jünger zur Seite zu nehmen und sie zu belehren über viele Themen, unter anderem über Einigkeit, über Gottes Reich und auch über sein Leiden und das, was auf den Jüngern zukommt. Und dann geht es weiter, Kapitel 11, Jesu Wirken in Jerusalem, über Verhaftung und Passion Christi, Geschichte vom leeren Grab und Ostergeschichte, das kommt alles auf uns zu. Wahrscheinlich auch wieder mit Unterbrechungen, aber gut, dass wir dranbleiben. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo der öffentliche Dienst von Jesus nahe zu Ende ist. Und Jesus konzentriert sich auf seine Jünger. Sie gehen alle in Caesarea Philippi los. Es ist seine letzte große Reise Richtung Jerusalem. Die Reise verläuft durch Galiläa. Nun zu den Versen 30 bis 32, Kapitel 9. Sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er, und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger könnten mit dieser Aussage nichts anfangen, aber sie wagten auch nicht, ihn zu fragen. Es ist übrigens die zweite Ankündigung von Jesus über seinen Tod und Auferstehung. Dieser Abschnitt wirft aus meiner Sicht viele Fragen auf. Erstens, warum war die Reise so vertraulich? Ich habe schon einiges verraten. Was war die Absicht von Jesus für seine Ankündigungen? Und eine ganz wichtige Frage, warum konnten die Jünger mit dieser Aussage nichts anfangen? Warum war es für sie rätselhaft, so wie wir dieses Puzzlespielchen gespielt haben am Anfang. Es war eine gute Vorlage. Das Thema meiner Predigt heute Morgen ist Vorbereitungen auf den Wendepunkt. Vorbereitungen auf den Wendepunkt. Jesus legt nun seinen Fokus und seine Priorität auf seine Jünger. Für ihn war es absolut wichtig, dass seine Jünger belehrt sind. Er möchte sie auf das große Ganze hinweisen, das Bild, was am Ende da ist, wenn diese Kachelchen aufgehen. Er möchte ihnen einen guten Hinweis darüber geben, was das Ganze zu bedeuten hat. Er möchte sie auch auf einen Wendepunkt vorbereiten, einen Punkt, was die Befreiung der Menschheit bedeutet, einer der wichtigsten Momente der Menschheit, was Jesus von Anfang an, von vor der Schaffung, vor der Schöpfung dieser Erde für uns geplant hat, für die Menschheit geplant hat, für die Erde geplant hat. Das ist der Hauptgrund, warum er niemand wissen lassen wollte, dass er in Galiläa ist, dass er durch Galiläa geht. Denn Galiläa, da ist er sehr berühmt. Da kennt jeder Jesus. Das ist so wie sein Wohnzimmer, wie Johannes gesagt hat irgendwann. Und er wollte dieser Moment, dieser Tage auf der Reise nach Jerusalem explizit ausschließlich für Jünger widmen. Und ganz besonders, er liebt sie so sehr, sie sollen durch die Ereignisse nicht völlig in Verzweiflung auseinandergeraten und sie sollten keine Dummheiten machen. Und deswegen war es für Jesus wichtig, dass er über seinen Tod ihnen mitteilt. Kern meiner Predigt ist die Reaktion der Jünger. Wie sind die Reaktionen der Jünger auf die Ankündigung von Jesus? Was haben sie gemacht? Insgesamt versucht Jesus dreimal über seinen Tod und Auferstehung mit den Jüngern zu sprechen. Wir schauen kurz alle drei Ankündigungen an. Weil wir nicht viel Zeit haben, gehe ich ganz schnell durch. Und zwar die erste Ankündigung ist in Markus 8, zufälligerweise auch die Verse 31 bis 32. Da steht geschrieben, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Sinngemäß der gleiche Inhalt. Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte ihn mit aller Macht davon abzubringen. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Zum ersten Mal soll die wahre Bedeutung von Christus, von dem Befreier, hier angekündigt werden. Und die erste Reaktion von den Jüngern war, insbesondere von Petrus, war Abwehr. Die Jünger sind sehr verwirrt über die Aussage, die Jesus hier macht. Insbesondere Paulus ist sehr verwirrt, denn zwei, drei Verse zuvor, als Jesus fragte, was meinst du, wer ich bin? Was meint ihr, wer ich bin? Macht sich Petrus zum Sprecher und sagt, du bist der wahre Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Befreier. Und hier zwei, drei Verse danach versucht er, Jesus von seinem großen Plan abzubringen. Komisch, oder? Und die dritte Ankündigung steht in Markus 10, Vers 33 bis 34 geschrieben. Die Verse lese ich auch. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagt Jesus. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Sie werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er wieder auferstehen. Und wie ist die dritte Reaktion? Keine Reaktion. Da gibt es nichts zu erzählen, offenbar. Und wir hören weiter über andere Themen. Und offenbar gibt es da gar nichts zu berichten. Die Jünger reagieren gar nicht drauf. Denn die Jünger waren mit einem ganz, ganz anderen wichtigen Thema beschäftigt. Es ging um Rangstreitigkeiten. Kurzer Fazit, erste Reaktion ist Abwehr, zweite Reaktion ist nichts damit anfangen können, nichts wagen weiter nachzuhaken und dritte Reaktion ist keine Reaktion, ist auch eine Reaktion, so ein bisschen wie Gleichgültigkeit. Man könnte meinen, dass Jesus mit seinen Versuchen, die Jünger auf seinen Leiden und Wiederauferstehung, ganz wichtig, es ging ja nicht nur um Leiden und Tod, es geht auch um Wiederauferstehung, vorzubereiten, gescheitert ist. Und es ist auch sehr auffällig, dass die Ankündigungen immer von Rangstreitigkeiten bei den Jüngern überschattet ist. Und es kommen ein paar provokative Verse von mir, das ist keine Provokation, das ist eher eine Selbstreflexion. Ich habe die Verse gelesen und müsste sehr viel drüber nachdenken, hatte nicht viel Zeit, mich auf dieser Predigt vorzubereiten, deswegen ganz offen. Meine Reaktion auf die Reaktion der Jünger war, was für Flaschen. Mann, wie kann man so blind, nicht wissend, so egoistisch und ignorant sein in diesen Momenten, in den wichtigen Momenten, wo Jesus doch das Wichtigste vor sich hat. Das ist unglaublich, unerhört. Und dann sprach mich eine Stimme in mir an und fragte mich dort, weil, wie hättest du reagiert, wenn du einer von ihnen gewesen wärst? Was wäre deine Reaktion gewesen? Hättest du Jesus zugehört? Hättest du Jesus nachgefragt, was du mit dieser Situation oder wie du mit dieser Situation umgehen sollst? Was dein Beitrag gewesen wäre in dieser Situation? Hättest du Jesus getröstet und ihm deinen Beistand versprochen? Ich glaube, in erster Linie ging es Jesus darum, die Jünger vorzubereiten, damit sie nicht verzweifelt werden. Aber ich glaube auch, dass Jesus hundertprozentig Mensch war, dass er ganz lange mit diesem Thema gehadert hat, das in ihm gebudelt hat, weil er hundertprozentig Mensch war, plötzlich auf einem Schlag die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen und zu leiden. Davor hat er einen ganz, ganz großen Angst gehabt, das glaube ich, und großen Respekt. Und er war völlig durcheinander. Und ich glaube, dass er in diesem Moment schon etwas Trost von seinen Freunden erwartet hat, weil er hundertprozentig Mensch war. Wärst du im Garten Gethsemane mit ihm wach geblieben? Hättest du das schreckliche und schwere Kreuz ein Stück weit getragen, wozu Simeon gezwungen wurde? Hättest du die Jünger deiner Freunde zusammengehalten und ihnen Zuversicht gegeben, dass Jesus nach 3 Tagen auferstehen wird, weil du es einigermaßen verstanden hast? Ist jemand unter uns, der die Fragen mit Ja beantworten würde? Oder bin ich der Einzige, der in der gesamten Breite mit Nein geantwortet hat? Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, was wäre die Motivation gewesen? Selbstgerechtigkeit oder wirklich Liebe zu Jesus? Gott sei Dank für seine Gnade. Wir müssen nicht durch diese Taten unseren Heil verdienen, sondern ausschließlich durch Gnade. So wie Jünger auch Gnade empfangen haben. Und dann habe ich mir überlegt, was hätte ich denn in dieser Situation gemacht? Was wären denn wirklich meine Reaktionen gewesen? Und lass uns mal gedanklich die damalige Situation in die heutige übertragen. Ja? Folgende Vorstellung. Du gehörst oder ich gehöre zum engsten Kreis einer Person, die Macht hat, in einem Schlag die Menschheit von allen Krisen zu befreien. Er hat nicht nur Antworten auf die Fragen, Ansätze und Ideen, sondern er hat auch die Umsetzungskompetenz. Er weiß, wie Dinge abzulaufen haben. Zum Beispiel Armut, Krankheiten, Hunger, Klimapolitik, Wirtschaftskrisen, politische Spannungen. Für all diese Fragen hätte er in einem Schlag nicht nur Antworten, sondern eine Veränderung. Er hätte die Macht, Putin und Trump gleichzeitig zu stürzen und ohne große Konflikte sein Königreich aufzubauen, sein Reich voller Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Und sein Reich hat kein Ende, kein Ende. Und jetzt, dieser Person bewegt sich mit dir zusammen, weil du zu seinem engsten Kreis gehörst, gerade auf die politische Hauptbühne zu, auf Jerusalem zu damals. Und mit welchen Gedanken wärst du beschäftigt gewesen dort, Will? Was hättest du in diesem Moment gedacht? Also wenn ich ehrlich zu mir bin, muss ich sagen, Wahrscheinlichkeit ist nahezu 100%, dass ich mittendrin in diesen Rangstreitigkeiten gewesen wäre. Was passiert mit mir? Kriege ich das größte Stück ab? Was ist meine Rolle? Nütze ich die Situation aus? Oder bleibe ich auf der Strecke? Wir müssen uns kurz mit dem Begriff Messias und insbesondere mit dem Verständnis der Jünger über diese Begriffe Messias, Menschensohn beschäftigen, damit wir wirklich diese Situation vollkommen nachvollziehen können. Jesus nennt sich selbst als Menschensohn. Mehrmals nennt er sich als Menschensohn. Kleiner Einschub, Menschensohn, Messias, Christus, das sind alles Synonyme. Wenn ich irgendwas Falsches sage, wird mich Johannes später korrigieren, aber nicht jetzt. Nun, wo kommt dieser Begriff her? Wir lesen diesen Begriff zum ersten Mal in Daniel 7, die Verse 13 bis 14. Daniel hat eine Vision, ich kürze das ab, weil wir nicht viel Zeit haben. Da geht es darum, dass dieser Menschensohn sein Reich aufrichtet. Ich lese die Verse kurz vor. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, das ist seine Vision, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Jetzt kommt's. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm aller Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Jesus greift immer wieder dieses Bild auf, ca. 80 Mal im Neuen Testament offenbar. Er nennt sich selbst Menschensohn. Das Verständnis der Jünger über Messias war von solchen Bildern geprägt. Messias ist der Gesalbte. Man verbindet mit diesem Begriff was Königliches, Herrliches, Majestätisches und auch was Militärisches. Sie warteten auf den letzten Messias. Er wird Gottes Reich auf Erden aufrichten, für Gerechtigkeit sorgen und Israel von der Herrschaft der Römer befreien. Und wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Menschen haben damals viele Erzählungen von König David gehabt, der, ich weiß nicht, wie viele Kriege er geführt hat. Ihn haben wir gerade behandelt. Ja. Und das war, er hat keinen Krieg verloren. Also, das ist das Verständnis, was die Jünger über Jesus haben. Und sie haben schlichtweg eine verkehrte Vorstellung über den Befreiungsakt von Jesus Christus. Sie haben die Rolle von Jesus als Befreier nicht so verstanden, wie Jesus es gemeint hat und wie Gott von Ewigkeit her schon geplant hat. Nun erzählt Jesus, dass er sterben muss. Und Jesus hat auch immer wieder in Gleichnissen erzählt. Er hat immer wieder Bilder verwendet. Vielleicht haben sie auch gedacht, das ist wieder so ein Gleichnis, das wir nicht verstehen. Dass Jesus sterben muss. Und dieser Befreiungsakt gilt der Sünde, die uns vom Gott trennt. Und darum ging es Jesus, dass wir mit Jesus, mit Gott versöhnt sind und dass er stellvertretend für unsere Sünde stirbt, sterben muss, dieser Opfer bringen muss. Das haben die Jünger einfach nicht verstanden, weil sie so einfach waren wie du und ich. Sie haben die Botschaft schlichtweg nicht verstanden. Da waren zu viele Kachelsteinchen, die zu waren. Vorbereitungen auf einen Wendepunkt. Dieser Begriff Wendepunkt ist etwas abstrakt. Das könnte etwas Mathematisches sein, ne? Vielleicht etwas alltagsfremd. Wendepunkt einer Entwicklung ist laut Duden, den kennt man nicht mehr, weil seitdem Wikipedia gibt. Wendepunkt einer Entwicklung ist laut Duden die Beschreibung für einen sehr, sehr gewöhnlichen Begriff in unserem Alltag. Krise. Eine Krise ist nichts anderes als ein Wendepunkt einer Entwicklung. Ja? Allgemein eine schwierige Situation, du kannst es nachlesen, allgemein eine schwierige Situation oder gefährliche Situation, ein Wendepunkt einer Entwicklung. Die Jünger haben 3,5 Jahre oder 3 Jahre viele gewaltige Wunder mit Jesus erfahren. Sie haben große Zeichen von Himmel gesehen. Sie haben hautnah erlebt, wie groß Macht Gottes ist in Jesus. Sie waren so davon überzeugt, dass er der Messias ist. Sie haben sich vollkommen auf Jesus verlassen, ausgenommen Judas. Sie haben ihr Hab und Gut aufgegeben für Jesus. Sie waren bei Jesus angekommen. Die Verhaftung und Kreuzigung von Jesus war für die Jünger eine Katastrophe. War alles zu Ende? War Jesus doch nicht der Christus? Hast du die Jahre vergeudet? Und Hoffnung, Perspektive, die du in Jesus hattest? Doch, er war Christus, er war Messias, er war der Menschensohn. Aber trotzdem, aus deren Blick gesehen, ist es eine große Krise, ein Wendepunkt. Jesus kennt die Schwächen seiner Jünger. Er hat sie schließlich auch auserwählt, vielleicht auch gerade wegen den Schwächen, die sie hatten. Und er hat sie auserwählt, um die Welt zu verändern. Unglaublich. Er möchte nicht, dass sie in Verzweiflung auseinandergerissen werden. Seine Absicht war, die er so sehr liebt, auf die Krisen ihres Lebens vorzubereiten, auf den unerwarteten Wendepunkt. Es kam, wie es kommen müsste. Es kam, wie es Jesus angekündigt hat. Das werden wir in den folgenden Abschnitten lesen, in den kommenden Wochen und Monaten. Die Jünger haben in dieser schwierigen Zeit Gott sei Dank zusammengehalten. Einiges von dem, was Jesus gelehrt hat, ist ihnen doch hängen geblieben. Und Gott sei Dank, dass Jesus nach 3 Tagen auferstanden ist. Also in unserem Verständnis waren es nicht mal 3 Tage. Er ist heute gestorben, morgen warten wir, morgen trauern wir und übermorgen ist er schon auferstanden. Ja? Und was, ich vermag gar nicht darüber nachdenken, was denn passiert wäre, wenn er noch länger tot geblieben wäre. Also er ist nach 3 Tagen auferstanden. Erst nachdem Jesus auferstanden ist und nachdem sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, erkennen die Jünger das ganze Bild. Ja, das ganze Bild in der ganzheitlichen Bedeutung, so wie Gott es geplant hat. Wir erkennen, wie Petrus aufsteht und in die Menge predigt darüber, was von Anfang an Gott vorhergesagt hat. Und ich glaube, der Unterschied ist schlichtweg Heiliger Geist. Und sie haben die Krise gemeinsam bewältigt. Ich möchte zum Schluss euch ermutigen. Ihr kennt sicherlich solche Situationen. Plötzlich, unerwartet, unangekündigt ist alles anders. Du hast keinen Boden unter den Füßen. Tod oder Trauer, Trennung, Scheidung, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Probleme mit den Finanzen, Sorgen über deine Kinder, Persönlichkeitskrisen, Defizite, die mir ständig auffallen in mir, Mobbing auf der Arbeit, das Geschäft geht pleite. Das sind alles Wendepunkte einer Entwicklung. Wir meinen nicht, dass da ein Wendepunkt kommen könnte. Wir sind sowas davon überzeugt, dass es so laufen wird. Und plötzlich stehen wir da, denn es gibt kein Leben auf der Erde ohne Krisen. Gott hat uns das nicht versprochen. Gott lässt in unserem Leben Wendepunkte zu. Er lässt in unserem Leben Krisen zu, damit wir ihn suchen und uns von ihm verändern lassen. Er bereitet uns aber auf Krisen vor. Ich habe ganz zum Schluss einen Vers mitgebracht, steht in Korinther, 1. Korinther 10, Vers 13 geschrieben, aber Gott ist treu und er wird euch auch in Zukunft nicht über eure Kraft versuchen lassen, sondern Er wird dafür sorgen, dass ihr bei allen Versuchungen auch einen Ausweg findet und sie siegreich bestehen könnt. Das heißt, er lässt auf keinen Fall zu, dass die Krise über unsere Maße an Erträglichkeit, über unsere Kraft hinauswächst. Mit Gott auf unserer Seite hat jeder Krisensituation auch eine Chance. Es gibt immer eine Wiederauferstehung nach dem Tod. Ich möchte kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Danke, dass du uns auf unsere Krisen, auf unsere Wendepunkte vorbereitest, Herr. Danke, dass du gnädig bist. Danke, dass du hinter unsere Fassaden blickst und weißt, wie es um uns geht. Danke, dass du uns durch und durch kennst, Herr. Ich bitte dich um deine Gnade, solange wir auf dieser Erde sind, dass wir unsere Krisen, unsere Wendepunkte, Herr, mit dir bewältigen. Danke für dein Versprechen, dass du mit uns bleiben wirst bis ans Ende der Welt. Danke, dass du uns veränderst und uns nach deinem Ebenbild machst, mehr und mehr. Vater, ich bete für die Andreas-Gemeinde, die so wertvoll ist in deinen Augen, die deinen Schlüssel hat für Osnabrück, Schlüssel für dein Reich. Ich danke dir für die wunderbaren 3,5 Jahre, die wir als Familie hier verbringen dürften und bitte dich, dass du die Gemeinde reichlich segnest, Herr, mit Gemeinschaft mit dir, dass die Gemeinschaft mehr und mehr wächst und Gemeinschaft untereinander, dass Menschen draußen die Andreas-Gemeinde und dich daran erkennen, anhand der Liebe, die Andreas-Gemeinde in sich trägt. Ich bitte dich, Herr, dass sie mutig werden, rauszugehen und Osnabrück für sich einzunehmen. Danke für die tollen Dienste, die hier existieren, für die Familienqualität, die hier da ist. Amen.